Ja, irgendwas mit Sport, irgendwas mit unterwegs, irgendwas mit Schule, irgendwas mit Pädagogik.
Also alle, die jetzt diesen Podcast hier hören, schreiben mir bitte eine E-Mail.
Selbstverständlich darf auch ein sportliches Setting dafür genutzt werden, um hauptsächlich Gründe der Persönlichkeitsentwicklung oder der sozialen Kompetenzen zu fördern.
Also da war ich irgendwie 13, 14, da waren Ältere dabei, 16, 17. Ich habe wenig Regulation von Erwachsenen im Kopf. Mit Alkohol ging es da übelst zur Sache.
Es existiert eine Diskussion über die Sinn und Notwendigkeit von Abschlussfahrten.
Willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Christian Theiß.
Mein Name ist Tim Bindel und unser Thema ist heute das fliegende Klassenzimmer. Sport auf Reisen.
Ja, liebe Leute, wir sind zwar in Mainz, aber wir begeben uns heute auf die große Reise. Tim, wo geht's eigentlich hin?
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich denke jetzt erstmal irgendwie an Sommer, an Wasser, an Bock, aber es könnten auch Wintersportthematiken kommen, oder?
Ja, irgendwas mit Sport, irgendwas mit unterwegs, irgendwas mit Schule, irgendwas mit Pädagogik. Also alle
irgendwas
dieses
mit Menschen.
Irgendwas mit Menschen, die sich unterwegs bewegen oder vielleicht auch auf Grundlage eines institutionellen Settings bewegen müssen.
Könnte interessant für Lehrkräfte sein, angehende Lehrkräfte, Studierende diese Podcast-Folge.
Dozierende?
Ja, wir bequatschen hier ein Thema, das wir noch nicht so hatten und Christian, in dem du auch in der Ausbildung hier bei uns tätig bist. Das kann man vielleicht so mal ankündigen.
Genau, das kann man ankündigen und ich kündige direkt was weiteres an. Also für alle, die Staffel 2 gestartet haben, wir haben ja einiges an Umbrüchen gehabt und manchmal sind wir zwei ja selbst reflektiert und gucken, was wir hinverändern, zurückverändern und eine Sache hat uns etwas gefehlt.
Ah, du meinst Jingle Gate.
Ja, das Jingle Gate und zwar, wir haben eine neue Struktur für euch, die wir sehr an sportlichen Begriffen, Tim, sportlichen Abläufen orientiert haben.
Ja, wir wollen es ein bisschen sportlicher gestalten, vielleicht das vorweg und wir kündigen mal an, wie das passieren soll und zwar mit einem Warm-up.
Und dann mit einem Workout und zwar einem wissenschaftlichen Workout.
Und dann am Ende mit einem kleinen Cooldown.
Und ich glaube, wir verschwenden gar nicht viel Zeit hier in der Anmoderation und wir starten mit einem ganz allgemeinen und ganz wunderschönen Warm-up.
And so it begins.
Ah, back to jingles, das gibt einem noch gleich wieder mehr Struktur. Um vielleicht mal alle mitzunehmen, es gibt so eine gewisse Diskussion hier in der Community. Jingles ja oder Jingles nein und die kann man auch so ein bisschen an der Altersgrenze vielleicht festmachen. Also wir Älteren, Christian, wir über 45-Jährigen waren eigentlich davon ausgegangen, lass doch die Jingles weg, da diese blöden Spielerei. Und die Jüngeren so, ja, gib uns diesen funky Stuff so. Ne? Und jetzt musste ich aber auch feststellen, als wir es ohne Jingle probiert haben, ist Mist. Finde ich jetzt. Ja, ich ändere meine Meinung tatsächlich. Jingles her damit.
Versuchst du dich vielleicht mit dieser Meinungsvarianz zurück an den, Zitat, funky Stuff der 30er anzugleichen?
Ach, ich finde es einfach besser so. Das gibt uns mehr Gliederung vorweg. Mhm. Man kann sich auf was freuen. Man weiß, was Sache ist. Und beim Warm-up, Christian, könnte ich vielleicht einfach mal anfangen damit. Ich will mal über diesen Podcast sprechen. Weil du sagst mir ja immer so, ja, ey, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 12 Millionen ZuhörerInnen da draußen. Und dann stellst du mir immer so vor, ey, was ist denn hier los? Eigentlich hängen da alle irgendwie an ihren Geräten und hören irgendwie Christian Theiß und Tim Bindel zu. Und dann auf der anderen Seite kriege ich überhaupt nichts mit davon. Ich glaube, das ist ein bisschen so wie Truman Show, wer Jim Carrey mag, wie ich zum Beispiel. Ich glaube, uns hört niemand.
Ja.
Uns hört niemand einfach. Christian, was sagst, wie fühlt sich das für dich an? Kriegst du irgendein Feedback? Wir verlesen hier keine Post, nichts passiert.
Ganz konkret? Ja. Möchtest du was ganz Konkretes? Ja. Gestern Abend, letzte Vorlesung, gehen zwei Studierende aus der Tür, drehen sich um und fragen, wann kommt denn die nächste Podcast-Episode?
Ehrlich, sowas passiert
hier. Kein Quatsch. Sie wären leer, sie wären fertig.
Okay.
Und dann konnte ich Gott sei Dank sagen, wir nehmen morgen auf.
Ich möchte mal einen Test machen jetzt, pass auf. Also alle, die jetzt diesen Podcast hier hören, schreiben mir bitte eine E-Mail.
Meinst du, unsere Zuhörerschaft kann noch E-Mails, liebe Leute da draußen?
Schreibt mir eine E-Mail jetzt. Das kriegt man doch auch ins Smartphone rein. Ich will, dass hier der Uni-Server zusammenbricht. Und zwar jetzt in dem Moment bitte mal eben schnell das Smartphone rausnehmen oder an den Rechner dran und mir schreiben, tbindel@uni-mainz.de, einfach nur Betreff, ja, ich höre.
Oh, wie schön. Ja, das ist okay? Gut.
Genau, ja. Jetzt ist die Zeit dazu, das zu tun. Nur den Betreff reinschreiben und sonst nichts und einmal an mich abschicken. Jetzt tbindel ohne Punkt und Komma @uni-mainz.de.
Wie schön. Ich bin gespannt, Tim, wie viele, ich glaube, wir haben eine sehr treue ZuhörerInnenschaft.
Meinst du?
Ich meine das. Ich bin gespannt, wie viel, als Kontrollmechanismus sozusagen bei dir eingeht.
Genau, das will ich mal checken. Es ist wirklich 12 Millionen Mails sind die dann.
12 Millionen ist, glaube ich,
ein bisschen hoch. Wie viel sind es denn in Wirklichkeit? Kann man das mal sagen?
Bitte?
Wie viel hören uns denn so zu?
Wir haben eine fünfstellige ZuhörerInnenschaft, die, wie das so üblich ist bei Podcast, sich über so Wochen verteilt. Also es hören nicht alle, es hören ein paar Tausend direkt beim Start zu und dann...
Ein paar Tausend?
Ja, und dann wächst das so über die Zeit halt hinweg. Ja, also manche hören vielleicht eine Woche später, einen Monat später und so weiter. Okay. So geht es voran.
Ja, cool, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich glaub dir nicht.
Ja, das ist okay.
Ich glaube, du wirst da betrogen. Ich meine, woher willst du das wissen?
Ja, von den Statistiken.
Ja, von den Statistiken.
Ja, meinst du, mein Portal sagt, dich. Ist falsch?
Ja. Ich weiß nicht. Also irgendwie glaube ich da an großen Betrug. Ich glaube, uns hören genau 5 Leute zu.
Ja, das ist doch auch okay. Ja. Also ihr lieben 5 da draußen. Ja. Ja? Schreibt doch mal, also Tim Bindel muss mindestens 5 Mails bekommen. Ja, ich höre.
Ja, ich höre. Genau. Und jede 10. Einsendung bekommt, oh Gott, nein, ich weiß nicht.
Hör auf.
Eine Reise mit Judith Froth und mir in Saarland.
Das ist gefährlich, da kannst du mehrere Busse mieten. Ja, okay.
Apropos Saarland.
Ja.
Wo machst du denn diesen Sommer Urlaub?
Ja, liebe Leute da draußen, ich muss mal wirklich eine Sache zu diesem Warm-up sagen. Ich habe, bevor wir uns hier angeschaltet haben, aufgenommen, habe ich gesagt, ich habe tolle Sachen vorbereitet für unser Warm-up. Und merkt ihr, wie Tim Bindel das Ruder in der Hand hat und hier eine Frage nach der anderen in meine Richtung schießt?
Willst du kennenlernen?
Ja, bitte, aber vielleicht möchten auch Leute und ich dich kennenlernen.
Okay, ja, gut.
Ja? Ich habe nämlich eine relevante Frage, bevor wir zum Saarland kommen.
Ja.
Ich habe ein ganz konkretes Verständnisproblem unserer Gesellschaft. Ich hoffe, du kannst mir dabei auf die Sprünge helfen. Ich bin aktuell so, was Thema Ernährung, das ist ein schöner Zusammenhang zu unserer letzten Folge, der Selbstoptimierung. Ich bin gerade so ein bisschen auf Overnight Oats hängen geblieben. Ja, so als Frühstück. So. Und deshalb brauche ich, weil ich mir das auch gerne mit relativ frischem Obst irgendwie mache, bin ich häufiger in Supermärkten. So.
Schön, da kenne ich mich aus, da bin ich auch manchmal.
Okay, bist du auch manchmal. Ja. Und auch ich frage gerne, mich so schon
mein... Ich wirklich gerne in Supermärkte.
Ja, aber ich frage mich mein Leben schon eine einzige Sache. So, dann stehe ich häufig mit auch nicht ganz so vielen Utensilien irgendwie an der Kasse. Keine Ahnung, 2 Bananen, einem Joghurt, griechischen Joghurt-Eimer. Den besten gibt's übrigens bei Al... Oh, das darf man nicht, das ist Product Placement, gell?
Ja, musst du löschen.
Muss ich rauspiepen. Ich mach's so, dass es ein... ich piep wie bei dir letztes Mal, piep die letzten 2 oder 3 oder 4 oder 5 Buchstaben weg.
Stimmt,
das heißt, es kann,
bei mir.
Es kann alles sein
Werbung
von,
gemacht?
Du hast Werbung gemacht für Löwen. Oh, ja, muss ich noch was piepen.
Ja, okay.
Ja, aber meins kann man dann richtig. Alles, kann alles sein von Aldi, Natura oder, was gibt's noch? AliExpress.
Komm, AliExpress, richtig. Das liest man bei der WM, in der EM gerade. Kann es sein? Das irgendwie taucht da bei mir was auf.
Ja,
lass uns über die EM auch gleich noch kurz sprechen.
Machen wir
aber
gerne.
Du wolltest eigentlich was über
Nein,
den
pass
Supermarkt
auf. Okay,
sagen.
Also ich stehe mit wenig Utensilien an der Kasse.
Ja.
Und ja, dann ist da eine lange Schlange. Okay, und ich stelle mich brav an. Das ist auch okay. Manchmal wird man vorgelassen, manchmal auch nicht. Das ist eine nette Geste, ja, wenn man irgendwie wenig nur hat. Und dann passiert eine Sache und ich frage mich, gibt da unsere Gesellschaft keine Regularien vor? Da macht's Kling und entweder kommt eine Durchsage oder ein grünes Schild leuchtet auf, nächste Kasse. Und ab diesem Zeitpunkt
öffnet sich
bricht
die Kasse,
Anarchie
ne?
aus.
Das ist interessant.
Alle etablierten Ordnungsschemata werden über den Haufen geworfen. Jede Reihenfolge, die etabliert war an dieser einen Kasse, wird über den Haufen geworfen und der Stärkere gewinnt. Von ganz hinten drängen sich Leute durch bis ganz nach vorne und ich so als alter Schiedsrichter denke mir, ich lasse doch erst die Leute hier vor mir irgendwie, die dürfen dann da weiter und also so fände ich das irgendwie schön oder
ja, es muss
gibt's da keine Regelung?
Hab ich mehrere, gibt keine Regeln, ist mir auch aufgefallen. Eventuell ist es schön, wenn es manchmal in unserem Leben noch so anarchische Momente gibt, wo der Stärkste sich durchsetzen kann. Es wird ja sehr, sehr viel so auf Gerechtigkeit gesetzt zurzeit.
Das könnte sein.
Ja, okay. ganz wertfrei. Ich denke da immer drüber nach, was ist die beste Taktik eher? Und ich glaube, auf lange Sicht, bleib stehen. Das ist nämlich manchmal ganz, ganz fabelhaft, wie alle versuchen, die neue Kasse. Weil es kommt was Neues. Man denkt dann, geil, ich komme in die erste Reihe. Und dann lösen sich von den 8 Leuten vor dir einfach mal 6 aus dieser Reihe. Und du bist vorne. Ja,
und die dann 10 Minuten auf den potenziellen Kassierer oder eine Kassiererin warten, die dann aber hinten noch am einen, die oder der da hinten noch am Einräumen ist.
Das sagt viel über den Charakter auch der Kunden aus. Ne? Ich würde, glaube ich, man kann sich eher mit Leuten befreunden oder anfreunden, die nicht die Kasse wechseln.
Meinst du?
Ja.
Ich glaube, das hat auch
die doch kommen.
So ein bisschen Gambling auch. Sind so Leute, die sind, die fühlen den, die möchten den Reiz des Ungewissens fühlen. Kommt jetzt der Kassierer, die Kassiererin sofort? Oder stehe ich mit meinen 2 Bananen jetzt noch 10 Minuten
Aber du als Schiedsrichter, fällt dir denn in der Regel ein, was könnte man denn verändern, um das besser zu
handhaben? Naja, also man sollte erstmal verändern, dass diejenigen von ganz hinten nicht Leute mit dem Einkaufswagen aus dem Weg räumen, die vor ihnen stehen, wenn eine nächste Kasse öffnet.
Ja gut, du kannst ja
also teilweise auch Gewalt.
Du kannst ja aber nicht an Werte appellieren. Supermarkt ist ja
ein wertfreier Raum.
Ist ja erstmal ein Raum, wo alle Menschen gegeneinander sind. Es steht ja wenig.
Ich dachte, das gibt's nur am Wühltisch.
Nee, ja, das ist ja ganz ähnlich. Also die Menschen wollen ja, es geht ja um diese Produkte, es geht darum, da irgendwie das Beste zu kriegen, raus. Man ist ja nicht mit den anderen da, sondern gegen die anderen eigentlich. Ich habe aber einmal jemanden an der Supermarktkasse kennengelernt tatsächlich.
Ja? Ist das ein Setting?
Eine, ja. Ich gebe eine amoröse Geschichte in meinem Leben, die an der Supermarktkasse begonnen hat.
Fing die vielleicht an, ihr greift beide nach demselben Warentrenner?
Nee.
Eure Hände berühren sich?
Ich glaube, ich gehe da
jetzt
nicht drauf ein.
Nee, okay,
Nein, aber ich glaube, ein System könnte sein, dass es eine Schranke gibt, die an einer bestimmten Position schließt. Und wenn du die gibt es kein Zurück mehr. Das könnte schon mal zumindest diejenigen, die relativ weit vorne stehen, dahindern, die Kasse nochmal zu wechseln.
Ja, aber da weiß ich schon, was passieren wird. Leute werden ganz lange warten, bevor sie durch diese Schranke durchgehen und vor sich eine Lücke lassen, um praktisch nicht gefangen zu sein, falls weitere Kassen öffnen.
Gut, das müsste man mal vielleicht in so einem Labor mal testen. Ein anderes Supermarkt-Schlangenproblem, von denen ich sehr viele übrigens habe, da können wir eine eigene Folge von machen, ist ja die, ich habe wenig Produkte, vielleicht nur eine Banane und Joghurt.
Ja, fangen wir nochmal so
Beispiel. An. Man muss mich natürlich nach vorne lassen, so, weil mit diesen wenig Produkten bin ich innerhalb von 10 Sekunden da raus, während vor mir eine Großfamilieneinkauf da ist. Ne?
So. Wie man muss, die Regel man existiert muss nicht.
Nein, klar, aber so rein aus moralischen Gründen
muss ich
so.
Würde ich mir auch so machen.
Ich frage natürlich dann jeden Einzelnen, der vor mir in der Schlange steht, ob das okay ist. Und es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, es ist völlig okay, wenn sie nur die Person ganz vorne fragen.
Ja, das ist nicht okay.
Das ist nicht okay.
Natürlich nicht.
Und da weise ich Menschen auch drauf hin, auch wenn ich nicht so ein Pedant bin und sage dann immer, entschuldige mal, sie müssen alle in der Schlange fragen.
Und manchmal, wenn ich...
obwohl ich nicht so ein Pedant bin. Und manchmal, wenn ich gut drauf bin, mache ich das dann. Dann gehe ich ganz nach vorne in die Schlange und frage laut nach hinten, ist es für irgendjemanden hier nicht in Ordnung, wenn ich alle hier gerade überhole mit meiner Banane und meinem Joghurt?
Ah, das ist die Technik.
Ja, eigentlich wird so gemacht.
Ja, mich berührt das, weil das weil wie im Sport auch, hat das was mit Leistung zu tun, mit Schnelligkeit, mit Kondition und mit Fairness.
Das hat mit allen 6 Perspektiven was zu tun, für die Leute, die sich mit sportpädagogischen Lehrplänen beschäftigen.
Und letztendlich, wenn du den Falschen erwischt, auch mit Körpererfahrung, dann kriegst du eine geschallert.
Das Warm-up geht leider schon fast vorbei. Wir haben noch nicht über Saarland gesprochen, sondern nur über deinen blöden
Einkaufsproblem. Aber es hat mich bewegt.
Ich wollte überleiten, indem ich sage, ich mache dieses Jahr Urlaub im Saarland, Sommerurlaub. Punkt.
Ja.
Und du?
Noch nicht klar. Ehrlich? In der Tat noch nicht klar. Ich bin noch so ein bisschen ich würde gerne mal wieder...
Türkei soll gut sein, die türkische Lira ist schwach.
Ja, ist das so?
Habe ich gelesen. Ja, ob das dann gut ist, weiß ich nicht. Aber zum Moment eines der günstigsten Reisen. Die Lira ist irgendwie für 2,63 Euro ist irgendwie 1 Euro. Irgendwie sowas, wenn du sparen willst.
Ja.
Sparfuchs bist.
Nee, okay. Also könnte auch mal wieder Langstrecke machen.
Christian, jemand, der seinen Urlaub sportlich gestaltet?
Ah, das ist ein schöner Segway. Ja, prima. Weil wir sind schon so langsam aufgewärmt, gell, so ein bisschen.
Bist du denn jemand, der seinen Urlaub gerne sportlich gestaltet?
Ja, da gibt es ja in dem Zusammenhang mehrere Begriffe. Es gibt, die ich auch in meinen Vorlesungen übrigens thematisiere. Ach, ja.
Da war ich übrigens noch nie.
Ja, herzlich willkommen.
Ich komme da mal hin.
Ja, herzlich willkommen. Sowas wie Aktivreisen ist, glaube ich, etwas, womit viele Leute sowas anfangen können. Oder Sportreisen ist ja schon ganz krass im Sportbezug. Aber ich glaube, ich habe das hier auch schon mal thematisiert. Es gibt die eine Gruppe unserer Gesellschaft, die, glaube ich, sagt, ja, irgendwie 14 Tage lang Sonnenliege oder 14 Tage lang, ja, ich muss jeden Tag irgendwas machen, so ein bisschen mich bewegen, jetzt kein Hochleistungssport, aber irgendwie aktiv sein. Und wenn du mich so fragst, nach meiner persönlichen Perspektive, bin ich doch eher in Richtung zweite Gruppe, wobei ich doch ganz ehrlich sagen kann, ich kann mich auch ohne Probleme mal 2-3 Tage wirklich lang machen und irgendwo hinlegen bei einem Cocktail oder irgendwie sowas. Ja. Aber dann kribbelt es mir auch irgendwie wieder nach 3 Tagen und ich muss irgendwas tun.
Okay.
Bei dir?
Ich treffe mich gerne mit Kumpels in einem großen Sangria-Eimer, wo wir dann alle aus so langen Strohhalmen trinken, bis wir strunzbesoffen sind und uneingecremt am Strand liegen.
Das ist jetzt ein Spaß.
Das ist ein Spaß.
Ja, okay. Genau. Ja.
Nein.
Hätte ich lustig. Ja, also die Vorstellung allein.
Fand ich auch gerade gut. Ich habe mir gerade mich darin vorgestellt, fand es auch ein bisschen geil, so, aber nein, das mache ich nicht.
Im Feinripp-Unterhemd.
Ja. Nein, ich mache eigentlich keine Aktivurlaube, aber bei mir hat schon auch Wasser immer einen ganz großen Stellenwert. Ich bin gerne im Wasser. Ich würde jetzt nicht sagen, ich mache hier große Schwimmrunden, aber ich bin einfach gerne im Wasser so. Und deswegen zieht es mich oft ans Meer meistens oder an Seen. Ich mag auch gern Sonne. Also ich will es mal verlässlich warm haben. Und da kann ich dann tatsächlich auch echt rumliegen und ein Buch lesen oder mich einen ganzen Urlaub lang an einem niederschwelligen Sudoku abarbeiten.
Mhm. Wie schön.
Genau. Ja.
Das sind wir. Und wir, ziemlich genaue Punktlandung, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke.
Ich bin abgewarmt.
Ja, du bist abgewarmt.
Ich bin auch abgewarmt.
Jetzt kann ich immer
erste Sätze machen.
Genau. Hier. Und du kannst gleich auch direkt schon starten.
Okay.
Aber ich möchte noch kurz anmoderieren bezüglich unserer Struktur. Wir sind also fertig mit unserem Warm-up und wir starten in unser wissenschaftliches Workout, das heute zum Thema macht: Das fliegende Klassenzimmer, Sport auf Reisen.
3, 2, 1, go.
Ja, starten wir mal mit Schulfahrten, würde ich sagen. Wir müssen nicht gleich beim Sport landen. Lass uns mal ein paar Minuten Zeit geben. Also das ist ja tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil auch so einer Schulkarriere. Man macht ab und zu eine Fahrt. Ne? An der Grundschule geht's los. Es gibt übrigens die Empfehlungen auch von Ministerien, die sagen, ja, in der Grundschule irgendwie im Nahraum, dann in der Mittelstufe, da darf es gerne in ganz Deutschland sein und das große Abenteuer dann vielleicht in der Oberstufe. Vielleicht erstmal so ein bisschen eigene Erfahrung, Christian. Erinnerst du dich an Schulfahrten?
Ich erinnere mich in der Tat an Schulfahrten, aber da kann ich direkt auch schon eine Sache so ein bisschen hineingeben, warum ich mich an gewisse Schulfahrten erinnere, weil wir haben grundsätzlich, wenn wir auch im schulischen Kontext darüber sprechen, wir haben sogenannte Eintagesfahrten, also Tagesausflüge, dann meistens dann wahrscheinlich auch in der Grundschule, dann mit einer Übernachtung, wenn das dann 2 Tagesausflüge und dann, wenn es dann mehr wird, dann sind das, also mehr als eine Übernachtung, sind das dann mehr Tagesausflüge. Mhm. Und in der Tat, muss ich doch ehrlich sagen, sind aus meiner eigenen Biografie doch die Mehrtagesausflüge so doch die prägendsten, was so die Erinnerungsfetzen angeht. Mhm. Also hier und da kann ich mich auch an Tagesausflüge erinnern, wenn die sehr einschneidend irgendwie waren, aus irgendwelchen Gründen, ja. Aber doch, ich muss ehrlich dazu sagen, diese Mehrtagesausflüge mit mehreren Übernachtungen, die sind mir doch noch sehr präsent. Gleich kann ich gerne ein Beispiel machen. Aber bei dir?
Ja, also wir haben ja über die Ambivalenz hoffentlich des Sports schon ein paar Mal gesprochen in unseren Folgen. Und ich finde, dass dieses Thema oder diese Sichtweise sehr gut auf Fahrten passt. Also die können sehr positive Erlebnisse sein, aber auch sehr negative. Ich habe sie auch immer ambivalent erlebt. Ich habe mich mal in der Vorbereitung rückerinnert. In der Grundschule, weiß ich nicht mehr, man besucht dann im Saarland bestimmte lächerliche Orte. Da stehen ja meistens irgendwelche Steine in der Gegend rum. Oh, da waren die Hunnen.
Vielleicht.
Die Hunnen. Doch,
ja, da waren die Hunnen. Da?
Ja, whatever.
Dachte, hier ist Napoleon.
Tut mir echt wirklich leid, dass ich da so schlecht geschult bin. Aber die Hunden scheinen da, also immer besucht dann irgendwas. Aber eigentlich sind schon andere Themen so ein bisschen interessanter. Also dann sitze ich zum Beispiel neben Dörte Müller-Kessler, Grüße gehen raus, dann im Bus dann dahin und ich finde die ein bisschen toll und sowas. Und vielleicht hält man sogar Händchen in der 4. Klasse. So Sachen waren wichtiger, als einen Stein sich anzugucken beispielsweise.
Ja, für mich waren, also ich kann 2 Sachen unterscheiden. Was ich eine Eintagesfahrt, an die ich mich erinnere, war eine Fahrt, auf Burg Siehste?
Schreckenstein.
Sowas in der Art. Die Marxburg, hey, glaube ich. Die Marxburg, ja. Und da gab es eine, da kann ich mich an zwei Sachen, glaube ich, erinnern. Ich hoffe, das war die richtige Burg, aber die waren so für mich als,
Burgen, natürlich,
als Grundschulkind sehr intensiv. Ja. Weil einmal, und das kam mal einmal bei, kennst du Genial daneben? Diese TV-Sendung auf Sat.1, so eine Rateshow einfach. Da wird ein Begriff präsentiert und den muss man dann erraten. Gibt's bestimmt auch in anderen Formaten irgendwie. Ja. So, und da gibt's eine, weißt du, was eine Pechnase ist?
Oh, das ist eine schöne Frage. Nein.
Ja, eine Pechnase ist praktisch ein, ich sag mal,
ein baulicher Vorbau.
Genau, ein baulicher Vorbau über einer, meistens über eines Burgtors oder sowas.
Ja.
Und da wird dann heißes Pech.
Gegen über, die Hunnen, die aus dem Saarland kommen.
Zum Beispiel über die Hunnen vielleicht, die da versuchen mit einer Ramme das Burgtor einzu.
Und deswegen ist das Saarland, hat sich nie bis nach Hessen ausgedehnt, weil deine Vorfahren da Pech runter.
Siehst du? Also echt smart.
Ja. Ja, total smart.
Und das war ein vielleicht auch schon gewaltgeprägtes Bild von mir, dass ich diese Pechnase und was prägt sich in so Burgen sonst noch ein bei kleinen Kindern? Ganz auch gewaltgeprägt natürlich. Die
Schießscharten.
Fast. Ja. Nee, noch mehr Gewalt, noch
Zugbrücken.
Wirklich furchtbar auch. So wirklich, wo ein Kind so denkt.
Folterkeller.
Die Folterkammer.
Folterkammer, ja, ganz genau. Ja.
Das sind so die zwei Sachen aus der Grundschule.
Ja, das triggert einen natürlich. Ja.
Also wenn man das so ein bisschen einsortiert in pädagogische Zielsetzung, würde ich sagen, das könnte ja eher so, also das ist jetzt so ein Blick der vielleicht kulturellen Bildung auch, Geschichte, Kultur vor Ort aus der Grundschule.
Schön, dass du sagst, also vielleicht zitieren wir da auch mal zum Beispiel das Land Nordrhein-Westfalen, entsprechendes Bildungsministerium sagt da zum Beispiel Klassenfahrten, Christian, dienen ausschließlich Bildungs- und Erziehungszwecken und müssen einen deutlichen Bezug zum Unterricht haben, aus dem Schulprogramm erwachsen und im Unterricht vor- und nachbereitet werden. Ich bin ja auch in den 80ern durchaus noch in der Schule gewesen. Wir waren in einem Atomkraftwerk zum Beispiel in der 6. Klasse in Biblis. Das dürfte dir gefallen, was glaube ich in Hessen ist, wenn ich da richtig liege.
Du leuchtest auch noch so ein bisschen.
Genau, ja. Also ich weiß nicht, was und aus welchem Grund man das gemacht hat. 1988 schätze ich mal, aber 86 war Tschernobyl. So ganz kritikfrei wird dieser Besuch hoffentlich nicht gewesen sein. Aber ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht mehr dran. Woran ich mich erinnere, und da können wir vielleicht mal zum Sport auch rübergehen an dem Punkt. Ich erinnere mich an Reisen, die im Kontext Jugend trainiert für Olympia stattgefunden haben. Und jeder Saarländer fährt ja nach Berlin, weil es gibt ja so wenige Einwohner dort, dass jeder in irgendeiner Sportart mal dahin fahren kann und dann schaut, ob man besser oder schlechter als Bremen ist. Das ist so unsere sportliche Jugend. Und diese Fahrten, die habe ich noch total in Erinnerung, super ambivalent. Also da war ich irgendwie 13, 14, da waren Ältere dabei, 16, 17. Ich habe wenig Regulation von Erwachsenen im Kopf. Mit Alkohol ging es da übelst zur Sache. Da war auch tatsächlich Mobbing. Ich wurde da auch gehänselt, weil ich klein bin und schlecht bin und was weiß ich habe und noch nicht voll in der Pubertät bin und du teilst dir da mit anderen irgendwie ein Zimmer. Und das war auch sehr furchtbar zum Teil.
Da würde ich jetzt fast so ein bisschen erstmal die Rückfrage stellen. Wahrscheinlich Leichtathletik, oder?
Schön, dass du das so vermutest. Das war tatsächlich Rudern und Schwimmen. Also in Saarland ist es völlig egal. Ich konnte beides nicht.
Okay, Schwimmen individual wahrscheinlich?
Ja, ich war der Einzige, der, glaube ich, über 50 Sekunden 50 Meter Brust geschwommen ist oder sowas in ganz Deutschland.
Und, weil ich frage deshalb so nach, weil ich war nie als Teilnehmerin Teilnehmer, also als wirkliche Sportlerin oder Sportler in Berlin, aber als Schiedsrichter nominiert für den Bundesentscheid im Basketball.
Ja.
Und da frage ich mich, ob diese Erfahrungen, die du bezüglich jetzt Mobbing zum Beispiel oder so gesagt hast, ob die nicht in den Mannschaftsspielsportarten vielleicht doch eher geringer ausfallen, weil man irgendwie ein Teamgefüge hat und irgendwie probiert, da irgendwas.
Das kann sein. Ach, keine Ahnung, es kann auch Zufälle sein, dass das nur in meinem Umfeld so war, aber ich war auch dann in der Jugend viel auch so mit Jugendfreizeitwerk oder mit anderen Akteuren unterwegs in Sommerferien und so rückblickend, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, da liefen schon viele Sachen echt schräg ab, zu distanzlos und ähnliches. Ich will keine Beispiele nennen, aber ich finde so auf Schulfahrten ging es auch sehr, sehr viel darum und da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen, um so dieses Soziale, also man lernt die anderen in der Klasse oder in der Gruppe auf eine ganz besondere Art kennen. So, ne? Und da waren dann Typen, die konnten eine Tiefkühlpizza essen, ohne sie aufzuwärmen. Da gab es dann irgendwie Mutproben mit Tabasco-Flaschen, also eigentlich immer nur random Shit. So, und irgendwie waren da nur Freaks unterwegs. Und man lernt mal dieses Freaktum so kennen, Gespräche, die man sonst nicht hatte. Und auch Trainingslager, die Betreuer und so weiter. Man lernt die auf eine andere Art kennen. Auch schräge Geschichten, die ich da erlebt habe, rückblickend. Da gibt es einen Betreuer, der liest dann irgendwie da den Playboy. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ist das okay? Nein, ist nicht okay. So, ne? Und so habe ich einige Dinge erlebt, die nicht okay sind, wo ich sagen würde, eine Schulfahrt, jetzt können wir zum Sport kommen, ist ein besonders kritischer Raum, wo man auch Studierende toll drauf vorbereiten muss. Da würde ich gerne mal mit dir reingehen. Gehen wir mal zu Schulsportfahrten, was ja für gerne, SportlehrerInnen ein Thema wird. Für Schüler kann das toll sein. Kannst du mal uns ein bisschen Einblick gewähren? Wie bilden wir dazu aus?
Also wir haben mit Blick auf die Klassenfahrten grundsätzlich, Schulsportfahrten, haben wir ein ganz großes Potpourri an potenziellen Bildungs- und Erziehungszielen, die wir da natürlich verfolgen. Du hast für viele, die vielleicht jetzt nicht so im Thema sind, ist das größte Ziel, was sie auch im Sport zu verfolgen versuchen, natürlich Perspektiven auf soziale Kompetenzen, auf Persönlichkeitsentwicklungen, aber auch, wenn es dann weiter hinausgeht, sage ich jetzt mal, vielleicht auch ins Internationale, beispielsweise internationale Kommunikation oder internationales oder interkulturelles Lernen sogar. Da möchte ich noch eine Theorie so ein bisschen einwerfen, weil die passt ganz gut. Sportfahrten trennen sich häufig, sowas, was du beschrieben hast, also Sportklassenfahrten, finden gelegentlich natürlich auch statt, wenn es um irgendwelche Wettkämpfe geht. Das heißt, da werden teilweise, wenn man in die Schulen guckt, natürlich so zu Jugend trainiert für Olympia ist so ein Klassiker, aber es gibt ja auch schon Landesentscheide im selben Wettbewerb. Da werden ein Teil einer Klassengemeinschaft, die vielleicht potenziell erfolgreich sein können, werden dann dorthin geschickt. Und das steht so ein bisschen im Konflikt mit den typischen Klassenfahrten. Das muss man sich bewusst machen, weil es existiert auch in der Schullandschaft, und da bin ich auch auf deine Meinung gespannt, es existiert eine Diskussion über die Sinn und Notwendigkeit von Abschlussfahrten. Warum? Weil Gegner sagen, es ist viel sinnvoller bezüglich einer Persönlichkeitsentwicklung, bezüglich des Teams einer Klasse, wenn man das macht, wenn die Klasse neu zusammengewürfelt wird. Und das ist eine spannende Diskussion, weil nach einer Abschlussfahrt, okay, das ist so ein abschließendes Erlebnis, was auch toll ist, aber dann gehen alle auseinander und ob die sich dann angefreundet haben oder ein Team geworden sind, das kann man sicherlich diskutieren, wie notwendig das im schulischen Kontext dann noch ist.
Das ist ein spannendes Thema. Also warum eigentlich eine sportbetonte Klassen- oder Abschlussfahrt? Sprecher von LehrerInnenverbänden sagen dazu, ich zitiere auch hier, Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche sollen sich auf den Fahrten auch in Situationen und Rollen kennenlernen, die in der Schule nur schwer zu realisieren sind. Da möchte ich gerne mal anknüpfen, weil der Sport natürlich ein Feld ist, dass den Sport kann man auf eine ganz tolle, natürliche Weise eben auch außerhalb der klassischen Turnhalle erleben. Ich habe mich mal mit dem Kollegen Rolf Schwarz dafür stark gemacht, so diese außerschulischen oder schulfernen Lernräume mal zu diskutieren und auch nach vorne zu bringen. Ein bisschen. Wir haben da auch Begründungen geliefert und die finde ich teilweise für den Sport total nachvollziehbar. Zum Beispiel so ein sinnlich-ästhetisches Argument, dass man sagt, da draußen in der Natur, da findet Sport auf eine ganz besondere Art statt. Ich kann doch gar nicht im Unterricht mal Wellen spüren oder mal einen schneebedeckten Hang hinabgleiten. Das sind eben ganz besondere Erfahrungen, sinnliche Erfahrungen, die man im Sport in diesem Bereich machen kann, als ein Argument.
Und das würde ich auch voll unterstützen. Also ich finde die Turnhalle selbstverständlich ist ein notwendiger und wertvoller Raum, um Kinder und Jugendliche in ihrer sportbezogenen Entwicklung zu begleiten. Aber gewisse Dinge, die du gerade auch schon angesprochen hast, ob das jetzt Erfahrungen mit Wasser, ob das mit Schnee ist, aber auch mit kulturellen Einflüssen von Sport im Sinne von informeller Sport, Subkultur, Umgebungen, Räume, Räume des Fitnessstudios, Räume des Skateparks, andere naturbedingte auch Sportmöglichkeiten. Ich glaube, das ist wertvoll, dass man das auch in der Schule als Sportlehrerin, Sportlehrer gut begleitet. Allerdings muss man auch dazu sagen, selbstverständlich, und da möchte ich dem Sport die Bedeutung abschreiben, aber selbstverständlich darf auch ein sportliches Setting dafür genutzt werden, um hauptsächlich ich sage das ganz klar, um hauptsächlich Gründe der Persönlichkeitsentwicklung oder der sozialen Kompetenzen zu fördern. Mhm. Denn wenn wir im, früher hieß das klassisch Skilager, ja, wenn wir im Skilager sind oder im Snowboardlager, wie auch immer, dann verbringen wir natürlich ganz viel Zeit, weil wir Übernachtungen haben, miteinander in einer persönlichen Privatsphäre, also wir im Sinne von wir Schülerinnen, Schüler, auch in Kombination dann mit Frühstück des Lehrenden, wo man natürlich auch, ich kann das deine Position auch dein, oder deine Bedenken auch teilweise verstehen, wo man ganz sensibel auf, ja, auf die Persönlichkeit von einzelnen Leuten Rücksicht nehmen muss.
Wir hatten das in dem Beitrag, den man in der Zeitschrift Sportpädagogik finden kann, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Rolf Schwarz und Tim Bindel, auch dieses pro-sozial-kooperative Argument so benannt. Wichtig ist, dem Schülerinnen des Öfteren mehr Gelegenheit zu bieten, Raum selbstständig auf- und zu verteilen, die Regeln dabei festzuhalten und zu verstetigen. Also es geht genau um diesen Punkt. Ich bin nicht immer in der unter der Aufsicht schon, aber nicht immer im Blick der Lehrkraft, und dabei erleben die Schülerinnen nicht nur die Unterstützungsleistung der schulischen Peers, sondern positionieren und orientieren sich in diesem sozialen Gefüge, so haben wir das da ausgedrückt. Ne? Also wenn ich auf eine Schulfahrt gehe, wenn ich Sport auf einer Schulfahrt ausübe, bin ich ja als Lehrkraft nicht in einem geschlossenen Raum, in dem jeder im Grunde auffällig wird für mich, sondern die SchülerInnen bekommen ja eigene Aufgaben, sind nicht mehr so beobachtbar, müssen den Sport tatsächlich auf eine vielleicht echtere Art gemeinsam ausführen. Mhm. Kannst du vielleicht mal ein paar Einblicke in solche Veranstaltungen geben, wo Studierende hier so etwas in Selbstständigkeit auch erleben und was da passiert?
Mhm. Also meine Philosophie bezüglich studentischer Sportexkursionen fundiert sich auf drei unterschiedliche Bausteine. Wir haben einerseits natürlich eine sportartspezifische Exkursion, dass wir sagen, wir beschäftigen uns mit Schneesport, also beispielsweise Ski oder Snowboard oder auch Langlauf. Ja. Wir beschäftigen uns mit Wassersport, ob das jetzt Windsurfen ist zum Beispiel. Oder auch, wir haben jetzt das relativ neu, auch mit Blick auf ökologische Gedanken. Wir haben eine Nahraumexkursion hier, da können wir vielleicht auch gleich noch drauf eingehen. Ja, ist ja auch ein großes Thema bezüglich Nachhaltigkeit etc. Wo wir beispielsweise Geocaching oder Wandern, Navigation in Verbindung setzen mit sportlichen Kontexten. So, also es ist einmal wirklich das Fachpraktische, das wirkliche Erlernen oder Vertiefen einer Sportart. Dann aber auch, weil du auch von selbstständiger Weiterentwicklung und Selbstbestimmtheit gesprochen hast, mir ist es ganz wichtig, dass wir, ich drücke es jetzt mal ein bisschen überspitzt aus, dass unsere HörerInnen das auch verstehen, dass wir während einer studentischen Exkursion kein, ich nenne es jetzt mal, Pauschal-Urlaubs-All-Inclusive-Feeling gewährleisten. Das heißt, mir ist es ganz wichtig, dass wenn wir beispielsweise mal sogenannte leere Phasen haben oder also wo jetzt kein gewisses Programm ist, ob das jetzt zum Beispiel nach dem Rückkehr von der Skipiste zwischen Duschen und Abendessen oder Abendessen und zu Bett gehen ist, dass wir hier Studierende ganz explizit in die Mitgestaltung mit einnehmen. Ja. Und das wäre vielleicht der zweite Punkt, den dritten greife ich etwas später auf. Aber ich glaube, diese Mitgestaltung einer Fahrt, die ist ganz essentiell, um nicht so eine Art von Urlaubskontext aufkommen zu lassen.
Und das sagt auch die Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg, die sich stark mit dem Thema befasst. Sie sagt, es kann sicher nicht darum gehen, möglichst spektakuläre und außergewöhnliche Unternehmungen in Konkurrenz zu Reiseveranstaltern anzubieten. Ja. Also mit der Schule ins Phantasialand fahren, ist schwer argumentierbar eigentlich. Ne?
Da habe ich ein schönes lebensweltliches Beispiel übrigens. Wir hatten eine Klassenfahrt in der 7. oder 8. Klasse. Ja. Guter Zeitpunkt, wir sind neu zusammengeworfen worden. Ja? 3 Tage Jugendherberge in der Nähe von Gießen. Da sind wir von Limburg in der Nähe von Gießen. So, und da sollten wir in so eine Art Naturfreizeitpark. Keine Ahnung, was das heißt. Ja. Aber es gab eine Sommerrodelbahn.
Ja.
Und es gab anscheinend einen Elternabend, da hat sich ein Elternteil vehement das Argumentieren haben lassen, was denn der pädagogische Sinn und Zweck dieses Besuchs sein sollte. Und wie ich das so nachträglich erfahren habe, ist da die Lehrperson ganz schön ins Rudern gekommen, sowas zu argumentieren ist.
Ich finde die Nachfrage absolut berechtigt und ich würde Lehrkräften das mitgeben, dass man tatsächlich über den pädagogischen Wert der Veranstaltung nachdenkt. Also wenn ich mit meinem Lateinkurs nach Rom fahre und dort etwas dort mir Bildung abhole, die ich eben im Unterricht nicht habe, und die ist so thematisch passend, dann ist das doch toll, ne? Oder wenn ich mit dem Geschichtskurs zu einer Gedenkstätte fahre, was ja auch im Programm solcher Reiseanbieter ist, beispielsweise nach Auschwitz zu fahren, jeder sollte mal dort gewesen sein, ne? Und ne, das tatsächlich auch thematisch einbinden kann. Es geht um die entsprechende geschichtliche Phase und man baut das ein. Das finde ich wunderbar. Und so verstehe ich eigentlich auch Schulfahrten mit einem sportlichen Schwerpunkt. Vielleicht mal die Frage an dich. Was wird denn überhaupt alles so nachgefragt an deutschen Schulen? Was ist denn so die Liste der Sportarten, die man da machen kann? Vielleicht kannst du es mal erweitern. Ich habe mal so ein bisschen,
ja, gerne,
ein bisschen gegoogelt nach den Angeboten, die es überhaupt gibt. Wanderungen und Radtouren. Wir bereiten auf Radtouren vor. Ne? Ich kann mal ein bisschen abchecken, was wir in Mainz bieten.
Jawohl, gerne.
Wassersport, ne? Da bist du ja beispielsweise auch beschäftigt. Klettern. Machen wir Klettern?
Ja.
Ja, machen wir auch.
Mach ich auch.
Ski-Klassenfahrten, Kanusport oder Rafting. Das sind wir ganz gut aufgestellt, oder?
Mhm. Da muss man natürlich dazu sagen, diese Listen sind immer etwas regional gefärbt. Das heißt, dass potenziell südbayerische Schulen zum Beispiel eher natürlich auch vielleicht sogar bei dem Tagestrip beim Rafting dabei sein können. Das klingt einleuchtender als Schulen im Flachland hier in Deutschland. Mhm. Ja. Aber natürlich, wir haben hier beispielsweise auch im Rhein-Main-Gebiet, und das ist auch so ein bisschen mein Anliegen, oder hier auch in Rheinhessen natürlich hinten raus, dass wir hier tolle Wanderwege, Wanderpfade haben, die auch wirklich Steigungen uns präsentieren im Rheintal entlang.
Ja, du berichtest das von einem Muskelkater sogar.
Ja, da ist mein jugendlicher Ehrgeiz geweckt geworden, dass ich mich doch vor den Studis hier nicht in den Sack stecken lasse. Grüße gehen raus, ihr Lieben, es war schön. Und wir sind ordentlich durch den Bingerwald gewandert mit so einem Scavenger Hunt, sagt man das neudeutsch, also einer Schnitzeljagd von verschiedenen Punkten, und mit unserem großen Fokus natürlich auf Naturerfahrung und Outdoor-Aktivitäten und auch das Kennenlernen von Erlebnis- und Natursportarealen im Nahraum.
Das führt ja auch gleich zu der Frage, auch wenn man die Liste sicher noch erweitern könnte mit Reiten, also sowas wird vielleicht seltener praktiziert, das hat durchaus eine Relevanz, ne? Ich wundere mich, warum das selten angeboten wird. Aber es gibt ja auch solche großen Segeltouren im Eiselmeer. Man hört so von Schulen, die ganz bestimmten Fokus haben, ne? Vielleicht auch so feste Kooperationen haben, ne? Oder in ihre Skihütte fahren und so weiter. Das alles bringt ja auch, darüber möchte ich auch noch mit dir sprechen, erhebliche Ansprüche auch für die Lehrkräfte mit, diese Dinge auch zu beherrschen, die Sicherheitsaspekte im Griff zu haben. Da kommen sicher noch große Ansprüche auf die Studis zu. Was können die in diesen Kursen dann entsprechend bei uns Scheine, Lizenzen etc. Erwerben? Wo braucht man die?
Also Deutschland ist, glaube ich, auch eine Art von Scheinesammlern. Man sammelt gerne Lizenzen und Scheine. Alles wird in Deutschland irgendwie bescheinigt. Das ist auch okay, weil man dann immer eine Grundlage hat dafür, dass man vielleicht auch einer anderen Person vertrauen kann. Und das Sportstudium liefert an sich schon, ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Regularien des Bundeslandes eintauchen, aber das Sportstudium an sich liefert auch im Natur- und Outdoor-Sport die Fähigkeit, dass man bei einer bestandenen Prüfung, also selbst wenn ich nur eine Studienleistung beispielsweise mit 4,0 bestehe und das in meinem Zeugnis stehen habe, ermöglicht mir das in der Schule in gewissen Bereichen dort tätig zu sein. Aber natürlich bieten wir auch Lizenzen an vom Deutschen Skilehrerverband, Deutschen Skiverband, wir bieten Windsurfing-Grundscheine an und so weiter. Das ist alles möglich und man muss dazu sagen, die Studierenden sind da heiß drauf.
Ja.
Die wollen das auch.
Den Blick nochmal an dem Punkt in die Schule, also aus der Perspektive der SchülerInnen, entwickelt sich da noch ein weiteres Argument drauf, dass wir in dem besagten Text das emanzipatorisch politische Argument nennen. Das heißt, Kinder auch zu befähigen, den Raum, der sie umgibt, auch selbst mitzugestalten und wahrzunehmen. Ich kann jetzt im Meer etwas tun. Ich weiß, wie man so mit einem Berg umgeht. Das sind ja tatsächlich keine besonderen Didaktiken, sondern man gibt im Grunde Kindern eine Befähigung mit, in einem Bewegungsraum aktiv tätig zu sein. Und da möchte ich gerne mit dir, mit deiner Expertise mal darüber diskutieren, was gehört denn, sprechen wir mal von Kindern in Rheinland-Pfalz, vielleicht werden das aber später auch mal Kinder, die nach Berlin ziehen oder nach Los Angeles, keine Ahnung. Was würdest du denn sagen, gehört denn zu solchen Kompetenzen, die man tatsächlich in so einer, in so einem Spielen der Welt auch besonders gut gebrauchen kann.
In einem Spielen der Welt mit einem sportlichen Fokus?
Ja, genau. Was ist tatsächlich, das ist eine Grundlage, die gelegt wird, und das kannst du immer mal wieder anwenden. Ich habe von meinem Elternhaus Skifahren da mitbekommen, das ist bei mir eigentlich vorbei, so, ne? Und wenn wir mal ökologisch sprechen, ja, ist es so wichtig? Ja, einige würden sagen ja, andere nein. Findest du etwas? Das kann ja ruhig persönlich sein.
Auf jeden Fall, jetzt gibt es auch eine sehr subjektive Einschätzung von mir gleich.
Aus deiner Perspektive, was gehört zu den Kompetenzen, die man in diesem Räumen außerhalb der Turnhalle vermitteln sollte?
Okay, das kann ich und das vertrete ich auch selbstbewusst jedem Fachverband gegenüber. Das würde ich niemals auf eine persönliche Sportfachrichtung, einen bezüglichen Sportbewegungsfeld münzen. Das mache ich nicht. Ich sage nicht, und das vertrete ich auch jedem, ich sage nicht, es muss unbedingt Schneesport ausgebildet werden. Es muss Rudern gegangen werden. Auch wenn der Ruderverband oder der Skilehrerverband oder der Skiverband das sicherlich wollen würde. Das würde ich mir nicht anmaßen, weil genau wie du sagst, vielleicht zieht eine Studierende nach Berlin und nie mehr in ihrem Leben wird eben Schneesport begegnet. Das ist für mich okay. Für mich schwingt aber bei allen studentischen Exkursionen mit Sportbezug ein ganz großer Teil an Kompetenzen mit, die sogar sportartunabhängig vermittelt werden können. Und eben schon erklärt, Teambuilding, soziale Kompetenzen, also dass wir auch Kommunikation und Konfliktlösefähigkeiten verstärken. Was meine ich damit? Beispielsweise auf der Piste oder auf dem Wasser, wenn man da irgendwie alleine für sich ist. Okay, vielleicht muss ich da wenig kommunizieren und weniger Konflikte lösen. Aber es geht ja schon los. Konkretes Beispiel. Wir sind morgen in Tipi-Zelten. Wir haben morgen eine kurze Kanu-Exkursion, die ich gerne begleiten darf. Da sind bei den Studis 6 Feldbettenplätze in einem großen Tipi. Ja, wer mit wem? Wer darf da welches Bett? Wer muss mehr an Eingang? Wer muss kochen? Wer darf zuerst? Die Duschen sind begrenzt. Wer darf zuerst unter die Dusche? Wer muss spülen? Wer ist fürs Essen? Also alles Dinge, die um den Sport organisiert werden müssen, die ich glaube, dass die sehr wertvoll sind.
Ja, und die,
du atmest schwer durch.
Ich finde das furchtbar, die ganze Vorstellung davon. Ich fand das irgendwann furchtbar. Ich habe mich im Studium auch bewusst aus diesen Situationen rausgehalten. Ich wollte gar nicht so nah am Leben anderer dran sein, dass ich sehe, wie die mit dem Kulturbeutel mit mir die Toilette teilen. Irgendwie, ich fand das alles immer irgendwie auch ein bisschen doof. Und abends sitzt man zusammen, einer hat eine Akustikgitarre dabei. Ich fand das alles ein bisschen doof. Ich hatte auch viele andere Lebensbereiche, in denen ich lieber war, als mit den Studierenden zusammen irgendwie. Ich wollte da eine gute Lehre bekommen. Ich war auch immer nett und habe da auch Buddies gehabt. So, aber das war mir immer ein bisschen too much. Es war so diese Kameradschaft. Mir kam das immer auch fast ein bisschen zur Bundeswehr vor irgendwie.
Das ist vollkommen okay. Das sage ich auch meinen Studis. Wir müssen keine Fans davon werden. Ja. Auch wenn ein Studierende aus dem Wochenende rausgeht und sagt, oh Leute, jetzt muss ich erstmal wieder 5 Tage allein sein. Voll okay.
Ja.
Voll okay.
Ja.
Aber mein Bildungs- und Erziehungsauftrag, natürlich mit einem großen Fokus auf Bildungsziele, ist, dass ich eine Berufsvorbereitung gewährleiste.
Ja. Ja.
Und zu einer Berufsvorbereitung, insbesondere für Sportlehramtsstudierende, gehört dazu, dass man unter dem Schwerpunkt Lernen durch Erleben, nenne ich es jetzt mal, dass wir praktische Erfahrungen auch in solchen kurzen Fahrten sammeln.
Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, für Kinder und Jugendliche, für SchülerInnen. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass für ein Lehramtsstudium das natürlich zum Thema gemacht wird. Kann ich total nachvollziehen. Ich kann es aber nicht nachvollziehen, dass man Erwachsene in einer Art erziehen möchte, dass sie in solche Konstellationen rein müssten. Wir diskutieren das manchmal im Leitungskollegium. Gehört das zur Ausbildung dazu, dass man sich in solchen sozialen Kontexten da begibt und das, was du beschrieben hast? Ich würde sagen, Erwachsene dürfen frei entscheiden, ob sie sowas machen oder nicht. Also ich glaube, man kann auch Sportstudierenden sagen, nein, danke, ich nehme an keiner Exkursion teil.
Das ist eine Diskussion, die kann man führen. Ja. Ich würde die jetzt erstmal mit meinen Erfahrungen, würde ich dem widersprechen, ja, weil ich sage, und die Studie, ganz ehrlich jetzt so, ich muss jetzt auch schon schmunzeln,
ins Tipi reinzulegen. Ich
habe noch ein Feldbett frei.
Und dann zeige ich euch von morgens bis abends die Mängel dieser Veranstaltung.
Ja, herzlich willkommen.
Ja. Ja, wann geht's los?
Können wir 1:1 evaluieren?
Wann geht's los?
Morgen Mittag. Ja,
okay.
Da wird schon gelacht. Ja, das ist so.
Ja.
Ja. Aber meine Kolleginnen und Kollegen und auch die Studierenden, ab und an schmunzeln die ja auch so ein bisschen, weil ich bin ja nicht als einer vielleicht bekannt, der 28 Tage im Wald irgendwie geil Outdoor-Camping machen würde, ja? So. Das ist nicht so mein Lifestyle, sag ich jetzt mal, dass ich sage, im Urlaub mache ich 28 Tage Campen im Zelt, ja, ohne was, fließend Wasser und Dusche und so weiter. Ja. Ja, ist einfach so subjektive Meinung. Aber ich ziehe das durch, weil ich das immer wieder wertvoll finde als Erfahrung, wie das ist, mit weniger auszukommen, total, wie man sich umstellen muss. Und das ist so meine Perspektive, absolut, darauf.
Mein Problem ist ja nicht das wenig haben und draußen sein. Mein Problem sind die anderen Menschen. Was ich zum Beispiel gerne tatsächlich mal mache im Sommer, ich schlafe im Garten, ja, so mit nichts. Oder ich könnte mir auch vorstellen, mit einem Mini-Zelt irgendwo in Finnland im Wald zu übernachten und mich von Wurzeln zu ernähren. Aber was ich nicht mag, ist zum Beispiel auf Campingplätzen zu sein und wildfremden Menschen zu sehen, wie sie mit Kulturbeuteln in ein Waschhaus gehen. Das möchte ich nicht erleben.
Ja, das wirst du morgen erleben, wenn du dabei bist. Ja,
okay. Das kann ich jetzt schon gerade sagen. Da habe ich ein riesiges Problem, das wir aber hier nicht weiter erörtern. Aber,
Tim, vielleicht mit Blick auf die Uhr auch, vielleicht können wir
auch die Uhr,
vielleicht können wir auch, und da bin ich auch gerne zu bereit, ich bin grundsätzlich sehr positiv gegenüber studentischen Sportexkursionen eingestellt, in welcher Ausführung auch immer, aber vielleicht können wir auch noch mal ein paar Punkte nennen, so, die man sehr kritisch, auch mit Blick auf Schule, die man auch diskutieren muss in der heutigen Zeit, was Exkursionen, Sportreisen, egal ob jetzt in Schule oder Universität, die man vielleicht berücksichtigen kann, wenn man sagt, oh, da müssen wir in Zukunft vielleicht etwas nachsteuern. Hast du was, was du präsentieren möchtest?
Ja, aber ich würde vorweg gerne noch was komplettieren.
Gerne.
Das kriegen wir zeitlich auch noch hin, glaube ich, weil du jetzt dein Dafürhalten für Exkursionen genannt hast, so dieser soziale Aspekt. Ich habe einen anderen Aspekt, der mir wichtig ist, der sich vielleicht ein bisschen mehr auf die Grundschule bezieht und vielleicht noch auf die 5., 6. Klasse, also eher auf die Kindheit. Also was mir wichtig wäre, ist Räume aufzusuchen mit Kindern, die fern und gestaltbar bin. So haben Rolf und ich das mal unterteilt. Und das sind die besonders didaktisch herausfordernden Räume, die aber ein hohes pädagogisches Entwicklungspotenzial haben. Das heißt, Stadt, Wald, Parks, Grünflächen und so weiter aufzusuchen mit Kindern, um sie zu konfrontieren, da kann man Sport machen. Und da muss man kreativ werden, ganz anders als an den normierten Sportstätten, die man sonst so sieht. Deswegen bin ich auch manchmal unterstützend an Grundschulen und versuche mit Kindern dann mal so Arrangements zu treffen. Was können wir hier eigentlich machen? Das finde ich total wichtig. Deswegen auch die Frage, was auch als Erwachsener, was kann ich hier eigentlich machen? Da finde ich persönlich Wassersport zum Beispiel, also für mich persönlich immer so. Ich bin froh, dass ich da ein paar Sachen kann, dass ich ein bisschen segeln kann, dass ich ein bisschen hier und das, dass ich gut schwimmen kann und dass ich offene Gewässer beschwimmen kann. Für mich ist das toll. Und diese Frage lässt sich natürlich nicht normieren, was ist für uns wichtig. Das hat sicher auch was mit dem Regionalbezug zu tun. So, Punkt. Und jetzt würde ich gern zu dem Thema kommen, was du aufgeworfen hast. Beachten Ansprüche, die auf einen zukommen und so weiter bei solchen Fahrten. Vielleicht so Tipps und Tricks und ein paar Warnhinweise zu geben. Also was mir das Allerwichtigste ist, sauber zu agieren mit der Nähe-Distanz-Thematik von der Betreuung hin zu jugendlichen Kindern. Nicht sich zu verbandeln mit Oberstufenschülern, nicht das Kumpelhafte reinzugehen, nicht die Tür zu öffnen zu dem großen Miteinander und sich zu viel zu teilen. Also professionelle Distanznahme ist mir extrem wichtig bei solchen Dingen.
Das teile ich natürlich. Das ist sowohl bei Studierenden natürlich wichtig, auch wenn das Erwachsene sind, aber natürlich gerade in der Schule mit sogenannten Schutzbefohlenen, wenn man das so sagt. Ja. Und leider muss man auch dazu sagen, da gibt es immer wieder Vorfälle mit im Thema sexualisierte Gewalt etc.,
Das ist selbstverständlich, wenn man sein Leben, so normal life teilt.
Die Kontrollinstanz fehlt auch. Es fehlen teilweise andere, die sagen, hey, das ist nicht okay. Ja, das geht vielleicht, fühlt man sich da, ich sag mal, bei diesen absolut negativen Vorgängen, vielleicht fühlt man sich in der Turnhalle, sag ich jetzt mal, unsicherer, weil KollegInnen könnten reingucken oder sowas. Aber weg von der Instanz Schule sind natürlich Plätze, die man, wo sowas verstärkt passieren könnte.
Also professionelles Betreuungspersonal, auch wenn man da Personal anmietet, extrem wichtig, dass man darauf achtet, vielleicht auf Skifreizeiten, was ist denn das für ein Hansel, der da die Kurse gibt und dass sich da genau damit auseinanderzusetzen. Wir hatten früher auch Reisen gemacht im Kontext sozialer Arbeit und da war mir wichtig, dass bei den Teamern die Ansage ist, wir trinken keinen Alkohol. Wir gehen nicht um 22 Uhr sind die Kinder ins Bett und dann kommt der Rotwein raus. Ich habe ein strenges Alkoholverbot gemacht. Why? Warum muss man in dieser Woche da zusammen sich verkumpeln und versaufen, professionell handeln mit den Kindern?
Mhm. Das war mir immer wichtig. In diesem Zusammenhang führe ich gerne so ein paar Punkte jetzt mal auf, die ganz konkret die Sportexkursionen betreffen, auch im Sportstudium. Und der größte Punkt, warum ich auch Habe ich ja eben schon gesagt, warum ich darauf gerne zurückkomme, ist diese sogenannte Nahraumexkursion, die Studis wahrnehmen können mit ihrem Semesterticket. Da werden keine zusätzlichen Kosten für Anreise nötig. Das kann mit Öffis erledigt werden, Thema nachhaltige Anreise. Und die Preise grundsätzlich für das Angebot sind wesentlich überschaubarer als die großen Exkursionen Schnee- oder Wassersport. Das vorneweg, und das ist mein wirkliches Anliegen, dass wir unser Studium, wenn wir sagen, eine Exkursion, eine Kompaktveranstaltung ist verpflichtend, um das Studium zu bewältigen, dann muss ich auch dazu sagen, sowas ist zwangsläufig notwendig, um eine Studierbarkeit zu gewährleisten, die nicht die, ich sage mal, Top 40% unserer Gesellschaft ermöglicht, sondern dass wir auch marginalisierten Benachteiligten, die vielleicht nicht aus dem Elternhaus jeden Monat ein Taui überwiesen bekommen, hier mach mal, was du willst, ja, für die ist 300, 400 Euro viel Geld und ich glaube, das muss man sich auch als Dozierender klar machen.
Also ich finde diesen Nahraumansatz total gut. Also von der Unileitung ist das große Thema Nachhaltigkeit ausgesprochen. Das sollte man ernst nehmen. Man muss gute, wirklich sehr gute Argumente finden mittlerweile für Ski-Exkursionen, die jetzt von Mainz aus geleistet werden. Solche Argumente gibt es, die sollten wir vielleicht mal in einer eigenen Show mal besprechen. Ich bin skeptisch, sage ich offen. Ich könnte mich davon lossagen, ne? Aber das müssen wir sicher mal größer diskutieren an dem Punkt. Aber ich habe gehört, es heißt, Studierende schauen auch schon nach nachhaltigen Universitäten. Und insofern finde ich es auch ein Qualitätskriterium für uns, so einen Alternativen anzubieten. Man sagen kann, ich möchte es nicht machen als Studentin. Mhm. Und gut, dass wir solche Nahraumgeschichten haben. Also vielleicht kannst du nochmal ganz kurz nochmal zusammenfassen, was du hast ein paar Sachen so genannt, aber vielleicht können wir das nochmal kurz eintüten. Was kann man da alles machen? Bei uns zum Beispiel im Nahraum.
Ja. Also die Angebote hier in Rheinhessen sind natürlich wirklich unendlich. Ja? Also das geht natürlich von professionellen von kommerziellen Anbietern wie beispielsweise Trampolinhallen oder irgendwelchen Calisthenics-Anlagen, die vielleicht auch frei zugänglich sind.
Wir also können auch im Stadtraum so.
Im ne? Stadtraum, ja. Selbstverständlich. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, den Rhein zu nutzen, ob wir hier Stand-Up-Paddling machen, ob wir beispielsweise, es gibt auch so eine Art von Hafenschwimmen oder sowas, auch eine Art von Erlebnis. Mhm. Dann Bingerwald, den ganzen Rudern natürlich, ja, den ganzen Bingerwald ist auch Radtouren möglich, Wandern, Geocaching. Wir haben tolle Kletteranlagen hier auch an Felsen. Ja. Also man denkt immer so, hier gäbe es nur die Möglichkeit, irgendwie in solchen Kletterwäldern unterwegs zu sein. Mhm. Aber wir haben auch die Möglichkeiten, ganz speziell für Einsteigerinnen und Einsteiger am Fels zu klettern. Und so könnte ich die Liste sicher nicht noch weiter fortführen, was wir hier alles für Möglichkeiten haben. Wir waren jetzt Bogenschießen mit den Studis. Wir können Golf spielen gehen. Also alles Sachen, die hier ohne Probleme im Nahraum auch möglich sein werden. Und ich möchte noch einen Kommentar vielleicht dazu loslassen. Und ich würde eine kritische So zum Abschluss würde ich einfach eine kritische Frage nach draußen werfen, die wir mit den Geografen teilen. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was jetzt kommt. Wir teilen mit den Geografen die Perspektive von außen, dass unsere Exkursionen, die großen geografischen Exkursionen, gehen nach Afrika oder nach USA. Ich frage mich, das ist jetzt sehr überspitzt dargestellt, ja. Ich frage mich, ob das Geografiestudium oder das Sportstudium diesen Anreiz eines Urlaubscharakters denn wirklich unbedingt brauchen, um Studierende für ihr Fach zu gewinnen. Weil ich höre das doch häufiger schon, oh Mama Sport, Mama Geo, da gab es geile Exkursionen, da bin ich zweimal irgendwo da. Und diesen Urlaubscharakter, natürlich sieht man auch im Sport tolle Ortschaften und hat tolle Erlebnisse außerhalb der Uni. Aber ich möchte mich lossagen von diesem, wir machen eine Woche Urlaub irgendwo.
Ich finde das Wort Urlaub zu hart. Vielleicht ist es eher ein Erlebnischarakter. Ne? Das kann so wirken auf andere. Manche ist es, glaube ich, eher, ich könnte mich auch für ein Meeresbiologiestudium ereifern, weil ich mir vorstelle, man erlebt da was in der echten Welt sozusagen. Ich komme da tatsächlich raus und natürlich mögen Studierende auch diese Fahrten. Ich habe einige Freunde, die Geografie und Geologie studiert haben. Ich habe auch einen Freund, der Geologie-Professor ist. Grüße gehen raus an den Andreas. Das ist natürlich hochattraktiv, dass man Geologie eben nicht nur zwischen den vier Wänden studiert, sondern eben in der echten Welt das wahrnimmt. Das würde ich für Geografie schon sagen, dass das notwendig ist und das macht ein Studium attraktiv. Wir sind vielleicht noch eher in der Pflicht, im Sport zu zeigen, das ist tatsächlich bildungsrelevant bei uns. So, ich glaube, also man kann das argumentieren. Ich glaube auch, dass das Wasser vor allem, aber das ist schon wieder eigenes Dafürhalten irgendwo, ne? Ein See oder ein Meer eine besondere Relevanz hat. Wir leben auf einem Planeten, der zu so und so viel 80% irgendwie aus Wasser besteht, whatever. Da sollten wir mal irgendwie was mit vielleicht zu tun haben, vielleicht auch in unserem Fach Sport. Vielleicht als zwei Meinungen nochmal abschließen.
Also, dass das Wort Urlaub natürlich absolut überspitzt war, das habe ich eben schon gesagt. Gell? Das war nur mal so, um diese außenstehende Position so ein bisschen zu überspitzen. Selbstverständlich haben wir tolle Bildungsangebote auf beiden, in beiden Fächern, was letztendlich auch auf was letztendlich sich auch auf den Durchführungen der Kompaktveranstaltungen oder Exkursionen niederschlägt. Und ich möchte noch abschließend vielleicht aus meiner Perspektive, bevor wir in unser Cooldown gleich starten, ja, möchte ich sagen, natürlich sind Klassenfahrten, egal ob jetzt mit Sport oder ohne Sportbezug oder auch Kompaktveranstaltungen mit Sportbezug, da gibt es Punkte, die kann man diskutieren. Man kann den hohen Zeitaufwand der Studierenden diskutieren, man kann den immensen, und das sage ich aus eigener Erfahrung, organisatorischen und planerischen Aufwand der Angestellten diskutieren. Und man muss auch, ganz klar, du hast es eben schon angesprochen, die Uni hat es ausgerufen, man muss auch Thema Umweltbelastung thematisieren und man muss unvorhersehbare Ereignisse thematisieren. Also beispielsweise kann es sein, dass wir, Thema Windsurfen, eine Woche keinen Wind haben und dann müssen wir ganz, ganz individuell entscheiden, was sind trotzdem Bildungsziele, die ich diese in dieser Woche im Natursport erreichen kann, auch wenn die Natur sagt, das angestrebte Sporterlebnis kannst du in dieser Woche nicht tun. Also das sind alles Punkte, ja, wo ich sage, natürlich gibt es Schwierigkeiten, aber mit Blick auf Erweiterung des sportlichen Spektrums, auch mit Blick auf Teambuilding, soziale Kompetenz und eben schon von mir angesprochen, das ist mein letzter Satz so ein bisschen, Lernen durch Erleben ist in diesen Kompaktveranstaltungen ein so großes Thema, dass ich doch dafür halte, wir können über die Formen diskutieren, aber Sport abseits, du hast es eben außeruniversitäre Lernorte genannt, in diesen außeruniversitären Lernorten Sport zu betreiben in einer Gruppe, halte ich für durchaus sinnvoll.
Sehr schön. Vielleicht noch ein Blick, wie das sich heute ereignet und wie das vor 20 Jahren war. Solche Fahrten sind natürlich mit vielen Ansprüchen belegt, die auch darauf zurückzuführen sind, dass wir erstens eine deutlich diversere Gesellschaft haben oder Diversität auf eine Art besonders wahrnehmen, ob das Geschlechtlichkeit, Migration, Religion etc. angeht. Da gibt es viele Dinge zu beachten. Wir leben auch in einer Zeit, da ist nicht mehr alles so einfach. Also die Englandreise, da braucht man jetzt ein Visum. Ja, wo, also das sind viele Fallstricke. Komme ich dann mit meinen Kindern aus dem Ausland beispielsweise, mit Geflüchteten in der Klasse, überhaupt dann irgendwie dahin? Also wenn man mal darüber recherchiert, es sind einfach auch viele Probleme darin eingelagert. Ich finde auch, dass sich das absolut lohnt, dass man gerade für den Sport auch die Sporthalle verlassen sollte, dass sich dafür auch mehrtägige Arrangements anbieten. Aber die Ansprüche sind gestiegen, auch was Eltern und Schüler angeht. Die lassen sich nicht mehr in jeder Unterkunft unterbringen. Ich finde, man sollte, wenn man Lust auf so etwas hat, sich professionell dieser Sache stellen.
Und wenn ihr das schon mal gemacht habt oder Erfahrungen habt, dann schreibt uns doch gerne mal mit Blick auf das fliegende Klassenzimmer, was eure Erfahrungen waren, positiv wie negativ oder wie ihr grundsätzlich zu Sport auf Reisen steht. Und Tim, wir haben noch einen kleinen Nachklang gleich in unserem neuen Cooldown.
This is how it ends.
Ja, man lobt sich ja gegenseitig, wie gut das gelaufen ist.
Ja, gerade Inside.
Ja, ne, da, ja. Ja. Manchmal, Christian, man hat das manchmal überhaupt nicht im Blick. Es gibt manchmal so Podcasts, wo ich denke, oh Mist, das war jetzt gar nicht gut. Dann höre ich mir den an, denke ich, oh, das ist doch massiv. Das ist doch cool. Ne, man hat es nicht so, also ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ob das gut, was gut und was schlecht ist. Vielleicht hilft da auch ein bisschen das Feedback.
Also ich tue mich meistens einfacher zu bewerten, wenn wir nur zu zweit sind, weil ich dann, während gesprochen wird hier, wir sind ja dann doch manchmal mehr in der Art des Moderierens und des Fragestellens. Und da bin ich so in meinen eigenen kognitiven Prozessen verstrickt, dass ich ja manchmal dabei sein kann, was so gesprochen wird, oder schon vorspule auf die nächste Frage.
Ja, sowas ist schwierig, ne? Es ist auch zu zweit immer eine Herausforderung. Ich mache öfter mal auch Workshops oder baue es mal in Seminaren ein, so Interviewtechniken und sowas, was da immer alles zeitgleich im Kopf sich so abspielt, ne? Mhm. Dass man bestimmte Thematiken hat, die man, über die man sprechen möchte. Gleichzeitig will man auf das reagieren, was der andere sagt. Man hat vielleicht noch was Lustiges von eben noch im Kopf, das man auch irgendwie droppen will, muss sich dann gleichzeitig entscheiden und zuhören. Also von uns ist ein sehr hohe Kompetenz hier erwartet. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist.
Das ist mir aufgefallen und die wird auch wertgeschätzt von draußen. Also wirklich, ja. Wenn mich Leute auf den Podcast ansprechen oder wir hatten auch diese Live-Aufzeichnung, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dieses ja. Zusammenspiel, das gegenseitig Zeit geben zum Antworten, das aufeinander eingehen, das, ja, ich empfinde das auch teilweise als anspruchsvoll und ich merke auch, dass mir das an manchen Tagen ganz klar, leichter fällt als an anderen.
Ja.
Heute war es irgendwie ein Flow so. Ja, es ging gut heute. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin ausgeschlafen. Oh, ich habe noch eine Studie zum Ende.
Ich habe mich vorbereitet.
Ja, ich auch. Ja. Wobei wir das ja
du bereitest dich ja immer vor. Ich komme manchmal so ein bisschen random hier rein. Aber heute war ich ganz gut vorbereitet. Was einen aber auch unter Druck setzt, finde ich. Also es ist gar nicht so schlecht, sich nicht so gut vorbereiten, wenn man dann nicht so einen eigenen Druck setzt, die und die Dinge unbedingt noch reinzubringen. Ich denke mir, oh ja, hier von Rolf Schwarz und Tim Bindel, da muss ich aber jetzt hier alle Argumente mit einbringen. Dann merke ich dann beim Reden so, es ist schon ein bisschen lame, jetzt da irgendwie die Argumente runterzubeten. Und deswegen verweisen wir ja manchmal auf etwas, was noch kommt, wann auch immer es kommt, eine Reihe oder eine Podcast-Geschichte von uns, die eher so Akademikus im Untertitel trägt, wo wir dann auch etwas systematischer wissenschaftlich aufbauen. Das kann man hier sicher immer ganz gut so als Unterstützung auch von Lehre, wie auch immer, oder auch für seinen Berufsalltag verwenden, aber wir liefern mal irgendwann noch wissenschaftliches Material, stark systematisiert.
Ja, wie schön. Und da wir letztens schon über meinen Schlaf gesprochen haben, heute gelesen, die Deutschen schlafen so lang wie nie zuvor. Über 8,5 Stunden. Ich glaube, das waren, haben sie geschrieben, 8 Minuten länger als vor 10 Jahren oder irgendwie sowas.
Und stand da auch drin, wann die schlafen so?
Nein.
Wie du bis 11 Uhr morgens?
Nein. Nein. Ja. Also, muss man übertreiben.
Ja. Ja, man kann mit Faulheit durchaus wieder kokettieren. So, ne? Wir sind im Cooldown, das heißt, wir können nochmal über Supermarkterlebnisse sprechen, oder?
Ja, wir können aber auch kurz noch darüber sprechen, ob du noch was aus deiner fliegenden Klassenzimmer, hast du noch ein Erlebnis im Kopf?
Oh Gott.
Also, weil ich kann noch
schlimme
eins.
Schlimme Erlebnisse, ja. Ich weiß gar nicht, was ich da muss.
Also, bei uns ging mal in Paris jemand verloren. Und da denke ich immer, das möchte ich als Leiterin, als Leiter nicht erleben. Hatte ich das bisher noch nicht, dass jemand in einer Großstadt verloren geht.
Man liest ja schlimme Sachen. War letztens auch ein Fall,
wo... Also, er ist wiedergekommen, ja.
Letztens war doch ein Fall, wo was nicht erkannt wurde, irgendeine Krankheit nicht erkannt wurde, nicht bewusst behandelt wurde. Das Kind ist tatsächlich in England auf einer Schulfahrt verstorben.
Ja, ne? Das muss man ja auch nochmal sagen. Also wir haben das jetzt hier sehr bildungstheoretisch oder bildungsfokussiert, pädagogisch fokussiert beleuchtet.
War Diabetes, meine ich.
Mhm. Ja. Aber die Verantwortung auch, die man als Kursleitung trägt, ist auch immens.
Ich hatte immer Schiss, als wir unsere Go-Box, hieß das damals, unsere Jugendreisen da in der sozialen Arbeit in Wuppertal angeboten hatten, es ist immer irgendein Shit passiert. Mhm. Wir sind jeden Tag ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Und wenn ich hier lese, was von unseren Ski-Exkursionen zurückkommt, ich unterzeichne ja immer die Unfallanzeigen, da ist ein Hubschrauber-Einsatz dann da und so Geschichten. So, ich habe jedes Mal irgendwie gezittert, dass auf diesen Reisen da irgendwie alles gut ausgeht. So, ne?
Ich freue mich auch immer, wenn ich nichts unterschreiben muss, wenn ich keine Unfallanzeige irgendwie ans Studienbüro schicken muss. Das passiert, da muss man, glaube ich, auch, vielleicht gewöhnt man sich da auch so eine bisschen entspanntere Art an, wenn es häufiger passiert und so sagt, ja, kann passieren, ich habe mein Bestes gegeben. Aber trotzdem gibt es natürlich auch schöne Erlebnisse und ich glaube, wir gehen positiv aus dieser Episode
stimmt,
raus.
Ich überlege gerade, was könnte das sein? Ich habe auf der Klassenfahrt, das war nur ein Tagesausflug nach Metz, damals mein erstes Bier getrunken.
Oh ja, und war eklig wahrscheinlich
Holsten
damals.
Aus der Dose.
Ui.
Ja. Warm und ekelhaft.
Siehste?
Ja.
Ja. Aber gut, hat dich geprägt bis heute, siehste?
Ja, das verbinde ich immer mit Metz auf jeden Fall. Als Saarländer ist man da nicht so weit entfernt von, eine schöne Stadt. Ja, wenn er wieder mal im Saarland ist, noch ein bisschen weiter hinausfahren will, würde ich Metz sehr empfehlen. Schönes Holsten mitnehmen, warmes aus der Dose.
Ja, wie schön. Und dann tut ihr mal so einen Tag wie Tim Bindel. Also Freunde, fliegt ein bisschen mit dem Klassenzimmer, fliegt ein bisschen mit dem Seminar.
Das nicht wörtlich. Ich muss Sie unterbrechen, was ich sonst nie mache. Wir müssen noch aufklären, für die, die es nicht wissen. Das fliegende Klassenzimmer, das ist ja wie so ein altbackenes Buch von Erich Kästen. Und um es nochmal erwähnt zu haben, mit fürchterlichen Neuauflagen, die es mittlerweile gab, Filmen und so weiter. Also wer sich das antun möchte, das haben wir zitiert, für die, die es nicht wissen.
Oh, ich dachte, die Referenz ist hier.
Glaube ich nicht.
Ehrlich
glaub ich
nicht?
Too old.
Okay, ja, dann also hat Tim Bindel die Referenz noch aufgeklärt. Vielleicht können wir so ein bisschen anregen, das ganze Thema aus mehreren Perspektiven nochmal zu beleuchten. Natürlich von der sportfachlichen Richtung, aber auch zum Thema Nachhaltigkeit. Was ist in eurer Umgebung vielleicht möglich, wo wir nicht durch halb Europa müssen? Vielleicht ist das so ein bisschen der Gedanke der Zukunft. Aber natürlich sind auch die weiten Fahrten, vielleicht sind gerade die weiten Fahrten raus aus dem eigenen, ja, aus der eigenen Wohlfühl-Area des Landkreises. Vielleicht sind das auch die, die besonders prägend für euch sind oder eure Studis. Wir hoffen, wir konnten euch eine Episode präsentieren, die so ein bisschen, ja, zum Nachdenken vielleicht in der Thematik anregt.
Denkt mal nach. Muss es raus in die Welt gehen oder liegt das Glück vor eurer Haustür?
Genau. Und in diesem Sinne sagen wir, das waren heute unsere Struktur des Warm-ups, des wissenschaftlichen Workouts in der Mitte. Wir sind am Ende unseres Cooldowns unter der Thematik das fliegende Klassenzimmer, Sport auf Reisen. Mein Name ist Christian Theiss.
Meiner ist Tim Bindel.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.